Heute ist der 25. Mai. Hier meldet sich Kirsten Liese mit einem neuen Podcast. Und heute bin ich zum ersten Mal nicht solo am Mikrofon, sondern ich habe einen Gast, nämlich meinen Kollegen und Freund Tilman Krause. Und das aus einem guten Grund. Wir haben nämlich ein Thema, zu dem wir heute beide etwas beizutragen haben. Es geht um Künstler, um Schauspieler, um Dirigenten, um Regisseure, um Sänger oder auch Museumsleiter, die also in die Kritik geraten unter Antisemitismusvorwürfe oder unter den Vorwurf, ein Nationalsozialist gewesen zu sein. Und das zum Teil wirklich bei Leuten, wo man sich wundert, weil es eigentlich überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür gibt. Ich fange an mit einer Episode, die sich 2013 zugetragen hat, und zwar anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Wiederaufbaus des Münchner Nationaltheaters, also der Bayerischen Staatsoper. Und bei den Feierlichkeiten dazu war die Sopranistin Ingeborg Kaltstein geladen, die ich gut kenne, mit der ich auch mehrere Sendungen gemacht habe. Und sie erzählte mir dann hinterher davon und vor allem, dass sie ganz entsetzt war, dass also anlässlich dieser Feier nicht einmal namentlich Rudolf Hartmann genannt wurde, der das Nationaltheater nach Kriegsende aufgebaut hat, an dem Ort, wo es heute steht, der ein fantastischer Regisseur war. Unter anderem hat er eine legendäre Arabella von Richard Strauss inszeniert mit Lisa della Casa in Salzburg und auch in München. Dieser Mann ist eigentlich unvergessen und er wurde nicht erwähnt. Ingeborg Kaltstein hat daraufhin den zu der Zeit amtierenden Intendanten der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, einen Brief geschrieben, dass sie das unerhört fand, dass also mit nicht einer Silbe bei diversen Festreden Herr Hartmann erwähnt wurde. Und das, was sie zur Antwort bekam, das war ein Dreizeiler von Herrn Bachler mit der Antwort, den brauchen wir nicht, der ist ein Nazi. Ja, das, so kann es einem gehen. Ich selber habe mich darüber sehr gewundert und habe hinterher recherchiert, ob denn Rudolf Hartmann auch sonst irgendwo entsprechend beschrieben wurde. Und der erste Blick fällt dann natürlich, wie oft bei einer Recherche, auf die Enzyklopädie Wikipedia im Internet. Dort gibt es nicht einen Satz dazu, was mich dann doch schon etwas erstaunt hat, denn Wikipedia ist nun wirklich eine sehr politisch korrekte Plattform. Also wenn es da irgendwelche Vorwürfe geben würde, dann würden die da mit Sicherheit stehen. Ja, das ist eine Begebenheit ein paar Jahre zurück und jetzt aktuell, und da frage ich jetzt meinen guten Freund Tilman, gibt es einen weiteren unglaublichen Fall, nämlich das Berliner Bode-Museum hat jetzt eine Ausstellung eröffnet unter dem Titel Klartext und da gerät nun der Museumsleiter Wilhelm Bode auch in die Kritik. Tilman, was ist da genau passiert?
Ja, das ist eigentlich erstmal ein Unternehmen dieses Museums, sich etwas stärker ins Gespräch zu bringen. Man muss sagen, dass die Museen auf der Museumsinsel, die ja alle zum Weltkulturerbe gehören, einen sehr, sehr großen Anklang finden bei der Öffentlichkeit. Also beispielsweise das Pergamonmuseum mit über 800.000 Besuchern im Jahr, das neue Museum mit über 800.000 Besuchern im Jahr, das Bode-Museum, das ja das schönste vielleicht ist, architektonisch oder auch das imposanteste und das, was jeder kennt, der mal mit der S-Bahn durch Mitte, Berlin-Mitte fährt. Das Bode-Museum liegt etwas abgeschlagen bei unter 300.000 Besuchern. Das liegt natürlich auch daran, dass die Dinge, die im Bode-Museum gezeigt werden, nicht ganz so spektakulär sind wie eine Nofretete, nicht ganz so spektakulär sind wie ein Pergamonaltar. Aber sie sind natürlich auch von höchstem Wert. Es ist das weltweit bedeutendste Museum für byzantinische Kunst. Es gibt diese wunderbare Skulpturensammlung, Holzskulpturen, Steinskulpturen, vor allem eben aus dem christlichen Mittelalter. Außerdem gibt es die byzantinische Kunst, es gibt die Bündsammlung. Es ist also wirklich ein Schatzhaus, aber es findet nicht den Anklang, den sich die Museumsleitung wünscht. Und nun hat es vor 2 Jahren schon eine Initiative gegeben, die mir damals ganz originell und auch wegweisend bis zu einem gewissen Grade erschien. Man hat sich einen Parcours, also einen Durchmarsch durch die Exponate vorgestellt für ein LGBTI, für ein queeres, für ein diverses Publikum. Und hat sozusagen die Exponate, die Sammlungsgegenstände abgeklopft, wie weit sie möglicherweise queeres Verhalten, queeres Lebensgefühl zum Ausdruck bringen. Und das hat sicherlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass dieses Haus wieder in die Zeitungen kam und also gewisse Medienöffentlichkeit oder eine gewisse Medienaufmerksamkeit erzeugte. Jetzt hat man sich etwas anderes überlegt. Jetzt will man sozusagen die eigene Geschichte erzählen. Das ist ja auch sehr interessant, denn die Sammlungen auf der Museumsinsel haben ja nicht immer sich so verteilt auf die einzelnen Häuser, wie das heute der Fall ist. Das Bode-Museum, das heißt ja nach dem großen Wilhelm von Bode, dem Generaldirektor der preußischen Museen in der Zeit von 1905 bis 1920, dieser Mann ist also gewissermaßen der Spiritus Rector über Jahrzehnte hinweg der gesamten Museumsinsel gewesen. Der war gewissermaßen derjenige, der die Sammlungspolitik verantwortete, der auch die Gemäldegalerie noch in seiner Regie hatte, der dann auch dafür sorgte, dass das Pergamonmuseum als fünftes, als Schlussstein sozusagen auf der Museumsinsel gebaut wurde. Dieser Mann, der sicherlich auch aufgrund der Machtfülle, die er hatte, Eigenschaften herausgebildet hat, die hochproblematisch sind und die man diskutieren kann und über die man auch sicherlich heute genauso unterschiedlicher Meinung sein kann, wie man schon zu seinen Lebzeiten unterschiedlicher Meinung war. Denn Bode war keineswegs eine einhellig akklamierte Figur, es war eine umstrittene Figur. So, was passiert mit diesem Mann? Er ist natürlich das erste Exponat gewissermaßen dieser Ausstellung Klartext. Er ist derjenige, mit dem man als erstem konfrontiert wird. Man sieht seinen abgesessenen Schreibtischstuhl. Das ist ja zunächst mal noch ganz witzig. Man überlegt, was heißt das wohl? Ja, er hat lange an diesem Stuhl geklebt. Und ja, der hat auch so ein bisschen was von einem Thron. Da muss man dazu wissen, dass natürlich Wilhelm von Bode auch sehr eng mit dem deutschen Kaiser, mit unserem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. War, der ihm auch sehr viel sozusagen half, seine Museumsideen zu verwirklichen. Kurzum, also es gibt eine solche Fülle von Eigenschaften dieses Mannes, die man erzählen könnte. Was aber passiert? Man hat eine Tafel aufgestellt neben diesem Stuhl, in dieser kleinen Wilhelm von Bode Koje, und diese Tafel wird beschriftet: Bodes Antisemitismus.
Ja, da bin ich natürlich, klappt mir auch die Kinnlade runter. Was wissen wir denn über Bodes Antisemitismus? Ist er denn ein Antisemit gewesen überhaupt?
Wir wissen über Bodes Antisemitismus so gut wie nichts. Und auch in der Ausstellung wird nicht ein einziges Zitat gebracht, das belegen würde, dass er sich antisemitisch verhalten hat. Was wir wissen ist, dass Bode eine Vielzahl von jüdischen Sammlern, von jüdischen Mäzenen aktivieren konnte, um seine Museumspolitik durchzusetzen. Allen voran der berühmte James Simon, der jetzt ja seine eigene Galerie, Gott sei Dank, endlich wird dieser Mann auch gewürdigt, seine eigene Galerie in unmittelbarer Nähe zum Bode-Museum hat. Also mit anderen Worten, er war nicht nur ein Freund der Juden, er war auch jemand, der die Juden ausnutzte vielleicht für seine eigenen Interessen. Das kann man ja alles problematisieren. Aber es gibt nichts in der Öffentlichkeit Gesagtes, was auf einen Antisemitismus hindeutet. Es gibt angeblich Briefe, in denen er sich abfällig über Juden äußert. Da hätte man gerne gewusst, bei welcher Gelegenheit, über wen, in welcher Zeit. Man muss dazu sagen, Bode ist 1929 gestorben. Es hat also mit dem Dritten Reich und mit den verbrecherischen Nationalsozialisten und ihrer schrecklichen Judenpolitik sowieso schon mal gleich gar nichts zu tun. Wenn es überhaupt einen Antisemitismus bei Bode gegeben haben kann, dann ist es dieser etwas modische, selbstverständlich auch verwerfliche Antisemitismus, dieser kulturelle Antisemitismus, der in Preußen am Ende des 19. Jahrhunderts aufkam. Da gab es Figuren wie Heinrich von Treitschke, den berühmten Historiker, der bekanntlich gesagt hat, die Juden sind unser Unglück. Also so einen Unsinn gab es. Es gab den Berliner Antisemitismusstreit, das ist ein berühmtes Phänomen sozusagen der Berliner oder auch der deutschen Kulturgeschichte in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts. Und es ist möglich, dass von dieser antisemitischen Woge auch Wilhelm Bode, später dann eben Wilhelm von Bode, erfasst worden ist. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber, und das sind meine beiden Punkte. Erstens, wenn ich heute ein so gewichtiges Argument, eine solche gewichtige Anschuldigung, nämlich die des Antisemitismus verwende, dann muss ich das verdammt nochmal belegen. Das Zweite, wenn tatsächlich sich in irgendwelchen Apokryphen, Schreiben, Briefen, was auch immer von Bode antisemitische Stellen finden sollten, dann ist das zwar schlimm, aber man muss es in ein Verhältnis setzen zu dem, was es sonst über diesen Mann zu sagen gibt. Dann gibt es nämlich nicht nur zu sagen, dass er der Spiritus Rector der Museumsinsel war. Dann gibt es nicht nur zu sagen, dass er sich in einer wunderbaren Weise mit jüdischen Sammlern und jüdischen Mäzenen zusammengefunden hat. Dann gibt es zum Beispiel auch zu sagen, dass er der Erste war unter den großen europäischen Metropolen, der außereuropäische Kunst auf Augenhöhe mit europäischer Kunst gezeigt hat. Ostasiatische Kunst, byzantinische Kunst, islamische Kunst. Das ist alles für ihn gleichwertig gewesen mit der sogenannten, wie man damals jedenfalls gesagt hätte, abendländischen Kunst. Das alles ist, wofür Wilhelm von Bode steht. Was macht dieses Haus daraus? Das eigene Haus, wohlgemerkt. Es macht daraus einen Popanz namens Antisemitismus und das soll sozusagen neue Besucherströme in dieses Haus spülen, nach dem Motto, ja, hier kann man gleich als erstes erstmal einen kritischen Umgang mit dem Museum lernen. Möglicherweise will aber ein internationales Publikum erstmal gar keinen kritischen Umgang mit dem Museum lernen, sondern will vielleicht einfach mal wissen, was ist überhaupt hier zu sehen. Wäre ja vielleicht nicht ganz abwegig, wenn man in ein Museum geht.
Ich frage mich jetzt, wir haben ja momentan eine Antisemitismus-Problematik im Lande. Gerade wurde das wieder hochgespült in den Schulen und so weiter. Viel Antisemitismus. Hast du da den Eindruck, Tillmann, als würde man da irgendwie draufspringen wollen, um sich interessant zu machen, nach dem Motto, wir haben jetzt hier ein Thema, was aktuell irgendwie andockt? Oder geht das auch in die Richtung, es war ja neulich ein langer Artikel in der Zeit zum Thema Cancel Culture, nach dem Motto, ja, wir haben ein großes Problem auch in der klassischen Musik, weiße, kolonialistische, rassistische Männer, da wird also immer wieder eine ähnliche Agenda betrieben, also was alles schlecht ist, wir lernen, der weiße Künstler ist ein Kolonialist, ist meistens ein alter Mann, ein Rassist, auch noch ein Nazi, am besten alles gleich.
Das ist eben dieser Wahn, zu glauben, wenn man die eigenen Leute in Klump haut, gilt man als besonders kritisch. Nicht? Also das ist eben eine neue Form von Selbstbeschimpfung, Selbstkasteiung, Selbstbezichtigung. Das heißt auch etwas mit Sündenstolz in meinen Augen zu tun, mit negativem Nationalismus. Denn das ist natürlich eine Fixierung auf angeblich spezifisch deutsche Probleme, spezifisch deutsche Defizite. Kein Land der Welt, also jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, würde sich so einen Unsinn erlauben. Aber wir glauben damit irgendwie unserer Musterschülerrolle in der Aufarbeitung der Geschichte besonders gerecht zu werden. Ich will mal einen wenigstens halbwegs guten Willen unterstellen und will eben mal gerade jetzt nicht unterstellen, dass dieses Haus Bode-Museum nur opportunistisch als Konjunkturritter des Zeitgeists auf diese Antisemitismuswelle, auf diese sogenannte Bekämpfung des Antisemitismus aufspringt. Das will ich jetzt nicht unterstellen. Ich glaube schon, dass die Leute sich da ernsthaft Gedanken machen über ihr Selbstbild und über die Darstellung ihres Hauses, des Umfeldes ja immerhin auch, in dem Sie arbeiten. Das will ich Ihnen unterstellen. Aber, oder will ich sozusagen in Ihre, also in dubio pro reo hoffen, dass Sie es tun. Aber was ich ganz klar hier am Werk sehe, ist eine völlig aus dem Ruder gelaufene Form der Selbstkritik, die ja nicht nur in Richtung Sündenstolz und negativen Nationalismus geht, sondern die ganz unproduktiv ist, wenn es darum gehen soll, andere Leute für sich zu werben. Andere, auch zum Beispiel aus anderen Ländern stammende Besucher für sich zu interessieren. Glaubt denn da irgendjemand von Verstand ernsthaft, dass das das Haus attraktiv machen kann? Dass diese Form von merkwürdig verdrehter Selbstbezüglichkeit und Selbstfixierung irgendeinen internationalen Besucher aus Amerika, aus Afrika, aus Asien, aus europäischen Ländern für dieses Haus interessieren kann? Wenn das der Fall ist, dann kann ich nur sagen, Kinder, mit bändischer Schnordrigkeit gesagt, ihr seid falsch gewickelt.
Nun möchte ich ja mal wissen, du hast ja einen großen Artikel in der Welt geschrieben über diese Problematik. Gab es denn darauf in irgendeiner Form eine Resonanz, dass man das Gefühl haben könnte, dass diese Leute, die da nun also vom Museum selbst diese Selbstkritik an den Tag legen, vielleicht auch das einmal selbstkritisch hinterfragen? Du konzidierst ihnen ja, dass sie vielleicht eine gute Absicht hatten. Wird das denn in der Auseinandersetzung mit deinem Artikel irgendwie bestätigt?
Kein Wort. Es gab nicht die geringste Reaktion darauf. Also gut, ich will jetzt auch da wieder freundlich sein und in dubio pro reo argumentieren. Ich denke mal, dass das, was ich geschrieben habe, eine große Diskussion ausgelöst hat. Alles andere kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Person, übrigens eine Spanierin, die diese Ausstellung zu verantworten hat, kräftig in die Kritik geraten ist im eigenen Haus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in so einem Haus, das ja immerhin zu den staatlichen Museen gehört, auch nicht nur eine Meinung herrscht. Nicht? Und möglicherweise ist diese Ausstellung auch im Vorfeld umstritten gewesen. Das weiß ich alles nicht, das muss ich auch alles nicht wissen als Kritiker. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich will unabhängig und unbefangen an diese Dinge herangehen. Und ich kann auch verstehen, dass man mich jetzt nicht einbezieht in die Diskussionen, die jetzt möglicherweise geführt werden. Das, muss ich sagen, nehme ich niemandem übel. Was ich verwunderlich finde und was mich auch ein bisschen, muss ich sagen, alarmiert, beunruhigt, ist die Tatsache, dass keine der Berliner Zeitungen, keines der Berliner Medien bisher auf diese Ausstellung in umfangreicherer Form eingegangen ist. Es hat natürlich im Vorfeld so ein bisschen Fernsehberichterstattung gegeben, das ist ja normal, aber das sind ja, da, wie man weiß, keine analytischen Beiträge, sondern das ist Vorberichte. Ne? Also da wird der Zuschauer darüber informiert, was demnächst auf die Berliner Kulturinteressierten zukommt. Also kurz und gut, ich habe den Eindruck, es ist da doch offenbar für viele Zeitgenossen wieder so ein Fall, wo man nicht so genau weiß, wie soll man sich da verhalten, wie soll man sich da so positionieren. Und bevor man sich positioniert, schweigt man die Sache lieber tot.
Ich möchte meinen heutigen Podcast beenden mit ein paar Schlussbetrachtungen, vielleicht auch nochmal zur Museumslandschaft. Und zwar, da ich gerade mit großem Interesse gehört habe, Museum Barberini in Potsdam, das jetzt wieder geöffnet hat ab 20. Mai, kann man tatsächlich ohne einen negativen Covid-Test, der jetzt ja fast überall erwartet wird, hineingehen. Wie ist das denn eigentlich jetzt gerade beim Bode-Museum oder bei den anderen Berliner Museen? Kann man da jetzt eigentlich auch ohne einen Covid-Test rein oder wie ist das da geregelt?
Alles mit Test und alles mit Maske.
Ja, also wir werden uns noch eine Weile gedulden müssen, fürchte ich, um wieder ganz normal in ein Museum gehen zu können. Es sei denn, man geht eben nach Potsdam oder, wie ich gehört habe, in anderen Bundesländern kann man es inzwischen auch machen. In Hamburg, glaube ich, können die Leute sogar ohne Test ins Kino gehen, habe ich gehört, zumindest auf Pressevorführung. In Berlin geht das auch noch nicht. Damit wünsche ich unseren Zuhörern für heute noch einen schönen Abend und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Tillmann.
Gern geschehen.